Profil Podcasts.
Die Wiener Wahl ist geschlagen. Die SPÖ unter Bürgermeister Michael Ludwig ist in einer komfortablen Position jetzt. Sie kann eigentlich fast mit allen Parteien verhandeln um eine Koalition. Die FPÖ haben sie mal ausgeschlossen. Hat Michael Ludwig alles richtig gemacht?
Naja, Michael Ludwig hat mal sehr, sehr viel richtig gemacht, das muss man einfach sagen. Oder besser gesagt auch sein Kampagneteam. Man hat einfach die Stärken des Naturell Ludwigs herausgestellt. Das ist dieser verbindende Charakter, dieser wenig angriffige Charakter, dieser moderierende Charakter. Und es ist ihm aber natürlich, ich möchte es nicht zynisch formulieren, aber es ist ihm natürlich die Corona-Pandemie zu Pass gekommen. Also wäre es ein ganz normaler Wahlkampf gewesen, hätte sich Michael Ludwig auf seine Art und Weise schon deutlich schwerer getan. Und die Umfragen, also auch seine persönlichen Werte, waren vor Corona deutlich schwächer, als sie dann schlussendlich waren.
Das heißt, in so Krisensituationen neigt Wählerinnen und Wähler dazu, eher zu dem Bestehenden zu greifen, also zum aktuellen Bürgermeister?
Ja, unter der Bedingung, dass diese Personen und Persönlichkeiten erstens diese Stimmung wahrnehmen und dementsprechend handeln, wie es die Menschen gerne sehen würden. Herr Johnson in Großbritannien hat jetzt nicht den rasenden Rückhalt und ob der Herr Trump damit erfolgreich ist, werden wir in ein paar Wochen wissen. Auch spannend, Bolsonaro in Brasilien war zuerst ganz, ganz schlecht angesehen. Dann hat er begonnen mit einem großen Sozialprogramm für die unteren Einkommensschichten und siehe da, er ist jetzt auch sehr, sehr beliebt. Also man kann nicht per se sagen, dass sich alle hinter der Flagge sammeln oder hinter den politischen Führenden. Aber Michael Ludwig und die SPÖ haben in dieser Situation das Richtige gemacht. Spannend wäre es gewesen, wenn der Wahlkampf ein bisschen noch länger gedauert hätte, wie sich denn die Geschichte Corona-Contact-Tracing in der Großstadt ausgewirkt hätte.
Wie wichtig war für die Wahlentscheidung eigentlich die Person Michael Ludwig?
Die Person Michael Ludwig war schon wichtig. Wir haben ja ungestützt, also spontan abgefragt, was sind die Wahlmotive. Und das ist interessant, wie Falsches gelesen werden kann. Michael Ludwig ist bei SPÖ-Wählern das Top 5 spontan gewählte Wahlmotiv. Dann haben wir gehört, auch aus dem Rathaus, aber nur diese 9%, worauf ich dann Aufklärungsarbeit betreiben musste und gesagt habe, bis auf Nepp und Strache bei den Freiheitlichen, die waren immer speziell, alle anderen Kandidaten wurden gar nicht so weit vorne gereiht. Mhm. Also das sieht man schon im Vergleich zu Blümel, Hebein, Wiederkehr, dass er einfach wirklich gut positioniert ist. Und bei der direkten Frage nach der wichtigen Rolle als Spitzenkandidat, da ist Michael Ludwig, außer Heinz-Christian Strache, der wichtige Faktor. Aber gut, bei Strache ist es klar, weil das ist ja keine Partei, sondern das war eine One-Man-Show.
Jetzt ist es ja so, dass gestern so nach den ersten Reaktionen und nach den ersten Ergebnissen, und das ist ja noch nicht alles ausgezählt, aber Michael Ludwig liebäugelt durchaus mit einer Koalition mit den Neos. Jetzt hatten wir gerade 10 Jahre Rot-Grün in Wien. Wie realistisch sehen Sie das?
Es ist realistisch, weil es geht sich mal aus. Die Neos dürften auch einen Stadtratssitz haben. Also es schaut einfach es sind einmal alle Vorgaben da, um eben Verhandlungen führen zu können. Ich sehe nur einige Herausforderungen, die insbesondere auf die Neos zukommen. Man ist trotz alledem eine junge Partei, das vergisst man auch in der Medienbranche sehr oft. Ich werde oft gefragt, warum denn die Neos da nicht weiter vorankommen. Mhm. Und man muss sagen, das ist eine liberale Partei. Liberale Parteien haben eine Grenze von 10-15%, das ist das Erste. Und das Zweite ist, das ist eine verdammt junge Partei. Die gibt es seit 2013 im Nationalrat und seit 2015 im Wiener Gemeinderat. Und die Menschen sagen, die kommen nicht vom Fleck. Da gibt es unglaubliche Etablierungsphasen für solche Gruppierungen. Also mal halblang diesbezüglich. Und was die Regierungsbeteiligung betrifft, muss man schon sagen, Neos haben, weil sie eben so eine junge Partei sind, wenig Regierungserfahrung, weil es gibt eine Landesrätin in Salzburg, die in einer Dreierkoalition ist mit der ÖVP und mit den Grünen. macht es dort, glaube ich, nicht schlecht, aber so viel Regierungserfahrung kann man dann auch nicht von Salzburg nach Wien transferieren, das ist das eine. Das zweite ist, natürlich sind diese kleinen Parteien auch immer personell nicht so stark ausgestattet wie größere Parteien mit Vorfeldorganisationen, wo man sagen kann, na, fürs Kabinett hole ich mir diese und jene Personen jetzt noch dazu. Also das ist eine der großen Herausforderungen. Wenn die SPÖ glaubt, juhu, wir kommen mit ihnen ganz gut zusammen, beim Thema Bildung haben die auch ganz tolle Ideen und das machen wir schon, aber sie werden es nicht so teuer geben wie die Grünen und die sind vielleicht auch lenkbarer. Da muss ich sagen, die Problematik ist immer dann, wenn auch der Juniorpartner möglicherweise aus welchen Gründen auch immer ins Schleudern kommen könnte, kann er den Großen immer mitreißen. Also ich würde mir anstelle von SPÖ und NEOS ja das mal anschauen, keine Frage, und dann mal einen Abgleich machen. Und vielleicht entwickelt sich sie auch dorthin, aber ich würde nicht mit einer Hurra-Stimmung da hineinstürmen.
Aber wie viel Taktik steckt da dahinter? Die Grünen konnten ja nicht wirklich zulegen, bleiben wahrscheinlich auch hinter den eigenen Erwartungen, würde ich mal sagen.
Ich glaube, das Erwartungsmanagement von Medienseite ist immer ein ganz anderes. Wenn die Grünen wirklich bei ihren 14, schlag mich tot bleiben, dann ist das ein ordentlicher, sauberer Erfolg. Also sie kommen von 11,8. Ja, man hat bei der Nationalratswahl in Wien 21% geholt. Das hat man nicht ausgeschöpft, aber bitte auch die ÖVP hat fast 25% geholt und hat diese auch nicht zur Gänze ausgeschöpft. Das ist einfach so. Also ich würde den Erfolg der Grünen nicht kleinreden. Vielleicht hätte man sich den einen oder anderen Prozentpunkt mehr erwartet, aber die Umfragen, also die meisten haben 15% für die Grünen vorgesehen. Dort liegen sie auch jetzt, grosso modo. Also das würde ich jetzt nicht als Grund sagen, dass, naja, die sind nicht so gewachsen. Deshalb ist es vielleicht keine so eine starke Zustimmung, dass man vielleicht nicht mehr mit den Grünen koaliert. Also das hielt ich für einen Fehlschluss.
Dann sage ich es jetzt positiver für die Grünen. Und man kann es ja auch so sehen, dass jetzt diese Regierungsbeteiligung im Bund mit den Türkisen hat den Wiener Grünen zumindest anscheinend nicht geschadet.
Nein, es hat ihnen nicht geschadet. Wir haben ja auch gefragt, warum haben sie die Grünen nicht gewählt. Da wird dann an vierter Stelle, glaube ich, Birgit Hebein genannt und es wird an dritter Stelle genannt, ich wähle differenziert zwischen Bund und Stadt. Was jetzt noch kein per se Ablehnungsargument war gegen die Grünen, also die Menschen haben uns interessanterweise nie gesagt, die sind im Bund besser als in der Stadt, sondern sie haben nur gesagt, ich wähle differenziert, whatever that means. Aber es gibt halt schon einen Unterschied, ganz offensichtlich. Grundsätzlich, glaube ich, kann man aber sagen, nein, die Regierungsbeteiligung hat zumindest im großen Stil nicht geschadet.
Kann es auch sein, dass es gab ja auch Kleinparteien, die gar nicht so schlecht abgeschnitten haben, wie Links oder auch die Bierpartei.
Oder auch Sötz.
Sötz, natürlich, ja. Die migrantische Partei, hat das vielleicht auch den Grünen geschadet, dass da vielleicht einige zu links gegangen sind?
Naja, das wird einigen Parteien unter Anführungszeichen geschadet haben. Also das sind jetzt fast 6% Wählerstimmen, die hier weggegangen sind. Ich möchte darauf verweisen, dass wir bei der letzten großen Umfrage 5% prognostiziert haben, glaube ich, für diese Kleinparteien, weil wir schon in den Umfragen gesehen haben, dass diese sehr stark sein werden. Man sieht auch, dass mittlerweile für Kleinparteien Social Media eine unglaublich gute Wahlkampfbühne sind und wenn das genützt wird, dann kann man schon Teilerfolge landen, weil ein Erfolg wäre ein Einzug in den Nationalrat. Für mich sind diese Parteien aber deshalb auch so spannend, weil sie zeigen, wie breit und ausdifferenziert unsere Gesellschaft ist, wie viel auch Protestwählerstimmen es gibt, weil dort sind auch welche, also sie haben nicht nur den grünen Stimmen weggenommen, sie haben sicher auch bis zum gewissen Grad den Freiheitlichen und Strache die eine oder andere Stimme gekostet, vielleicht auch NEOS, vielleicht auch die SPÖ, also das geht sehr breit und sie sind auch ein bisschen ein Spiegel. Also über die Bierpartei habe ich gesagt, dass sie eigentlich so etwas bisschen wie die Hofnarren sind, die dem Establishment, dem politischen einen Spiegel vorhalten. Ich finde das auch demokratiepolitisch gut, dass es diese kleinen Gruppierungen gibt und man sieht, dass sie Menschen ansprechen können. Sollten sich die etablierten Parteien überlegen, wieso sie diese Menschen nicht erreicht haben.
Mhm. weil Sie demokratiepolitisch gesagt haben, auf der anderen Seite ist es ein Problem, wenn man jetzt noch die Wähler von Heinz-Christian Strache dazu zählt, sind es fast 10% der Wählerstimmen, die jetzt nicht vertreten sind im Gemeinderat. Ist das irgendwie demokratiepolitisch ein Problem?
Nein, weil es ist für alle gibt es die gleiche Eingangshürde. Und wir sehen ja in Demokratien wie in Italien, wo es keine oder ganz niedrige Eingangshürden gibt, dass es dann zu einer Zersplitterung der Parlamente kommt. Da wäre ich vorsichtig. Also jetzt kann man darüber diskutieren, ob man das auf 4% absinken würde. Aber ich bin ein Anhänger von einer gewissen Eingangshürde, weil sonst wird das politische Leben im Parlament vielleicht bunter, aber für die Regierenden und damit hingehend auch für klare Entscheidungsfindungen nicht leichter. Und wir wissen aus den Umfragen, dass insbesondere was Wähler rechts der Mitte betrifft, diese gerne klare Entscheidungen hätten. Dieser Wunsch ist auch nachvollziehbar. Und ich glaube, wenn dann, man verzeiht mir das, aber wenn dann Hinz und Kunz in einem Parlament sitzen, dann zerspragelt das so. Ich glaube, dass das demokratiepolitisch gar nicht gut wäre. Dementsprechend eine ordentliche Eingangshürde, das passt dann schon.
Es war neben den Wiener Roten gestern und Michael Ludwig auch deren Parteichefin Pamela Rendi-Wagner durchaus glücklich. Im Wahlkampf war sie überhaupt nicht vertreten, wurde auch nicht plakatiert, im Gegensatz zu der ÖVP, wo auch Kurz auf jedem Wahlplakat zu sehen war. Was bedeutet dieses positive Ergebnis für die Bundes-SPÖ?
Also zuvor noch ganz kurz, wer plakatiert wurde und wer nicht. Michael Ludwig hat das ja sehr elegant pariert und gesagt, wir haben das hier in Wien nicht nötig, dass Bundespolitiker plakatiert werden. Und er hat recht damit. Ein Bundespolitiker kommt immer nur auf ein Landespolitikerplakat, wenn es offensichtlich eine Schwäche gibt. Die hatte die SPÖ tatsächlich nicht. Dementsprechend hat man auch die Bundesparteivorsitzende nicht gebraucht. Jetzt muss man aber dazu sagen, sie wäre wahrscheinlich keine Verstärkung gewesen. Das stimmt natürlich. Wir haben auch bei jenen Wählern, die die SPÖ im Bund letztes Mal gewählt haben, in Wien und jetzt nicht die SPÖ gewählt haben, die gibt es nämlich auch, die haben wir gefragt, warum nicht. Und da kommt auch an vierter Stelle Pamela Rendi-Wagner vor. Also sie zieht schon Polarisierung auf sich. Ich glaube aber, dass jetzt sich die Gewichte in der Löbelstraße doch wieder sehr Richtung Wien verschoben haben. Diese Wahl hat gezeigt, also hat einen zweifachen Gewinner gezeigt, und es ist immer dieselbe Person. Michael Ludwig ist nicht nur der starke Mann in der Stadt, sondern auch in der Bundespartei, was die Länder betrifft. Und er hat gestern sich sehr, sehr klar auf seine Art und Weise zu Wort gemeldet. Also er hat zum Beispiel bei der Spitzenkandidatendiskussion auf ATV hat er gesagt, das ist auch ein Erfolg der Bundespartei. Das ist, also glaube ich, so freundliche Worte hat die Löbelstraße in der letzten Zeit nicht bekommen. Und damit hat es den Anschein, dass Michael Ludwig wahrscheinlich an keinen wienerischen Wöhn interessiert ist und der Bundesparteivorsitzende den Rücken stärkt. Und das kann für sie auch gut und sinnvoll sein, weil jetzt ist ja längere Zeit, das müssen wir mal vorsichtig sein in Zeiten wie diesen, aber keine Wahl. Gut, nächstes Jahr haben wir Oberösterreich, auch eine Herausforderung für die Sozialdemokratie. Aber jetzt dürfte mal Ruhe einkehren in der Löbelstraße, solange bis Hans-Peter Doskozil wieder meint, etwas auf seine Art und Weise interpretieren zu müssen.
Und Michael Ludwig hat ja auch, glaube ich, gestern schon gesagt, dass er ohnehin im Hintergrund schon präsent war und Fäden gezogen hat, auch in der Bundespartei in den letzten Monaten in der SPÖ. Glauben Sie, dass er jetzt noch mehr die Fäden ziehen wird, noch mehr eingreifen wird?
Ich glaube ja, dass nicht mit diesen Fäden ziehen. Also das sind immer die journalistischen Erzählungen. Das Problem der Bundespartei ist ja nicht nur möglicherweise ein personelles, und damit meine ich jetzt nicht die Person Rendi-Wagner an sich, sondern auch, dass die Löbelstraße nicht mehr dieser große Machtapparat ist. Die Bundes-SPÖ leidet auch eigentlich wie alle anderen Parteien an Geldmangel, und man hat in der SPÖ auch begonnen, also man musste wieder mehr oder weniger ein Sanierungsverfahren einleiten. Und da ist schon viel, da gab es auch bis zum gewissen Grad, hat man an Man- und Woman-Power einfach dort verloren. Und das gilt es auch wieder herzurichten. Also man braucht eine Struktur, dann kann man dort auch wieder in die Gänge kommen. Also man muss dort auch wieder Politik machen. Aber wie gesagt, das mit den wer wo die Fäden zieht, da bin ich immer ganz vorsichtig. Aber Ludwig ist sicher wichtig als ein stützender Faktor für Randy Wagner.
Jetzt haben wir eigentlich noch gar nicht über die ÖVP und Gernot Blümel gesprochen. Die sind ja auf Platz 2 gelandet, konnten stark zulegen. Das liegt wahrscheinlich weniger an Gernot Blümel. Bleibt wahrscheinlich aber trotzdem hinter den Erwartungen, weil der Wahlkampf ja alles andere als
Nein, gerannt ist. Die Nein. bleiben nicht hinter den Erwartungen. Ich finde das immer so witzig. Nein, die sind nicht. Die sind genau dort, wo wir sie immer eingestuft haben. Wir haben immer gesagt, 19-20%. Übrigens, die ÖVP war ja jene Partei, die gesagt hat, bitte, bitte vorsichtig sein, 15-16% maximal. Wir haben immer gesagt, das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Und nein, die ÖVP ist nicht hinter den Erwartungen. Sie hat sich mehr als verdoppelt. Das ist ein ordentlicher Erfolg. Ja, sie hat genauso wie die Grünen dieses große Potenzial von der Wien-Wahl bei der Nationalratswahl in Wien nicht ausgeschöpft. Es war aber erwartbar, weil das sind tatsächlich unterschiedliche Wahlen mit, wie Sie richtig sagen, unterschiedlichen Spitzenkandidaten. Gernot Blümel zieht nicht so wie Sebastian Kurz. Das ist korrekt. Es wird ihm immer nachgesagt von politischer Kommentatorenseite, dass er unterkühlt wirkt etc. Er wird auch nicht, er spielt auch nicht so eine wichtige Rolle für seine Wähler und Wählerinnen. Das hat man an der Spitzenkandidatenfrage gesehen. Da war Dominik Knepp für seine Wähler wichtiger. Das kann natürlich gerne Blümel ein Lächeln kosten, weil er sagt, ja, aber der Herr Knepp hat 8% und ich habe 19. Also ist mir meine Rolle vollkommen wurscht. Der Erfolg der ÖVP ist schlicht und ergreifend auf ihren Wahlkampf zurückzuführen, der da gelautet hat, Politik mit Anstand, aber rechts der Mitte, und manchmal ein bisschen noch rechter der Mitte. Aber das ist aufgegangen und ich habe auch immer darauf verwiesen im Vorfeld, dass ich gesagt, das kann eine riskante Strategie sein, weil man mittige Wähler verlieren könnte. Das ist nicht eingetreten. Also insofern hat die ÖVP, was das betrifft, alles richtig gemacht. Sie hat eigentlich, muss man sagen, das dritte Lager marginalisiert. Also 8% für Knepp und Strache ist draußen. Und ich habe das gestern auch schon gegenüber der APA gesagt. Für mich hat das so ein bisschen den Anschein wie eine urbane CSU, eine neue urbane CSU. Rechts von uns ist maximal noch die Wand oder der Narrensaum. Das kann eine gute und richtige Orientierung sein. Die ÖVP versteht sich seit Sebastian Kurz als wirkliche konservative Partei, die für konservative Werte steht. Das ist in Ordnung. Wäre ich die Sozialdemokratie, wäre ich nicht unglücklich darüber. Mhm. Weil blaue Wähler, wenn wir das dritte Lager, das ist ja nicht das dritte Lager der 70er Jahre ist zum Beispiel, aber wenn dieses dritte Lager der blauen Wähler größer ist, dann saugt es von der SPÖ Stimmen ab. Wenn die ÖVP in ihrer türkisen Form größer ist, dann hat die SPÖ die Möglichkeit, und das dritte Lager marginalisiert ist, hat sie trotzdem die Möglichkeit, von diesem Lager eben Stimmen auf sich zu ziehen, nämlich jene, die auf Sozialpolitik fokussieren. Jene, die auf Migration und Integration fokussieren, die gehen zur ÖVP. Aber mir ist das, also als Sozialdemokratie wäre es mir doch lieber, ich habe hier die ÖVP, die deckt die rechte Seite ab, aber die geht dann wirklich von der Mitte bis weit rechts, als ich habe da drüben eine rechte Gruppierung, die wirklich weiter rechts steht, aber mir Wähler absagt mit einem populistischen Thema. Also aus Sicht der SPÖ ist das eine sehr, sehr interessante Variante, so wie die ÖVP heute dasteht.
Das heißt, der Hauptgrund, die ÖVP in Wien zu wählen, war das Migrations...
Definitiv. Also wir haben abgefragt bei den Wählern und Wählerinnen, was war denn ihr wichtigstes Thema? Also rein Themen, das war eine gestützte Frage, da haben wir die acht wichtigsten Themen vorgegeben. Und bei der ÖVP war das Thema Nummer 1, Migration und Integration, noch vor Wirtschafts- und Arbeitsplätze. Das ist ein absolutes Novum. Aber auch hier haben es Blümel und Co. sehr leicht, weil sie sagen können, ja, früher haben sie auf Wirtschaft und, also hauptsächlich mal auf Wirtschaft gesetzt, etc., da landeten wir aber dann bei 9%. Jetzt haben wir noch das Themenfeld erweitert und wir landen bei 19%. So what?
Jetzt haben wir über sehr viele Gewinner dieser Wahl gesprochen, die großen zwei Verlierer, die ja eigentlich einmal zusammengehört haben, die FPÖ und Heinz-Christian Strache, sind komplett abgestürzt. Um es jetzt für die FPÖ ein bisschen positiver zu sagen, kann man sagen, okay, wäre das größte Debakel, das man sich vorstellen kann, aber zumindest hat es Heinz-Christian Strache nicht geschafft.
Genau, also das wird auch, wenn es denn eine Strategie gab, bei den Freiheitlichen jene gewesen sein. Wir kämpfen diesen Kampf jetzt aus. Er wird uns Stimmen kosten. Es ist ein Pyrrhus-Sieg, wie es so schön heißt. Aber wir halten Strache draußen und damit schützen wir die Bundespartei und alle anderen Landesparteien. Also das haben wir aber schon seit Wochen auch vom politischer Kommentatorenseite schon gesagt, das kann nur das einzige Ziel sein, weil es gibt keine Wahlerfolg und es ist für die Freiheitliche Partei in der derzeitigen Situation vollkommen wurscht, ob sie 8 oder 12% machen. Ja, das bedeutet ein paar Mandate mehr, das bedeutet mehr Parteienfinanzierung. Aber grundsätzlich war diesen Schlusskampf zu führen gegen, um das sehr, sehr martialisch zu sagen, gegen Heinz-Christian Strache war für die Partei als Gesamtes enorm wichtig. Und Norbert Hofer hat das gestern auch so formuliert, man hat jetzt dieses letzte Kapitel geschlossen und jetzt geht es wieder nach vorne. Und da hat die FPÖ, kann sie auf großen Erfahrungsreichtum zurückgreifen, weil 2005 standen sie schon dort, wo sie heute wieder stehen. Das ist übrigens ganz interessant, das sei schon der Freiheitlichen ins Stammbuch geschrieben, ein bisschen Lernfähigkeit wäre jetzt schon praktisch. Also jetzt haben sie das zweimal durchgespielt, also es wäre jetzt schon mal an der Zeit zu sagen, wir wollen eine Partei sein, die, wenn sie denn in Regierungsverantwortung kommt, dann auch tatsächlich Staatsräson zeigen kann, die ein Stabilitätsfaktor sein kann. Und das kann man ja als rechte Partei auch sein, das ist ja kein Widerspruch. Mhm. Aber das sollte jetzt der endgültige Lerneffekt sein, weil wenn sie es jetzt wieder nicht lernen, dann stellt sich tatsächlich die Frage, wofür braucht es die Freiheitlichen?
Hätte da ein anderer Spitzenkandidat als Dominik Knepp noch mehr erreichen können?
Mag sein, aber Dominik Knepp hat eigentlich politisch wertfrei gesprochen, nur von der handwerklichen Seite, eine gute Performance abgeliefert. Er hat sich in den TV-Duellen ordentlich geschlagen. Er wird als das wichtigste Wahlmotiv bei den Freiheitlichen genannt. Das ist erstaunlich, weil Dominik Knepp kam für viele, auch für freiheitliche Wähler, aus dem Nirvana. Ich würde mir jetzt gar keinen Kopf darüber zerbrechen, ob wer anderer, wie gesagt, die berühmten 2 Prozentpunkte mehr geholt hätte, vollkommen egal. Und ich würde mir auch überhaupt keinen Kopf darüber zerbrechen, Dominik Knepp jetzt ablösen zu wollen, weil dieser Verlust ist ja nicht auf ihn zurückzuführen. Mhm. Wahrscheinlich hat er sogar in letzter Konsequenz sogar noch Ärgeres verhindert. Ich glaube sogar, dass er ganz wichtig war im Vergleich zu Heinz-Christian Strache. Also ich glaube, dass er das geht zwar so aus den Umfragen nicht heraus, aber ich vermute, dass er durchaus, insbesondere in seinen Konfrontationen im TV-Duell, durchaus gezeigt hat, da gibt es auch noch was anderes. Und nicht, dass er inhaltlich so anders tickt, das glaube ich nicht, aber er stellt doch was anderes dar. Jetzt kommt er aus einer Unternehmerfamilie, ist er als Selbstständiger mit seiner Ehefrau, hat eher ein bisschen einen bürgerlichen, wienbürgerlichen Habitus. Also da ist schon was machbar und wie gesagt, ich würde mir um die Person Knepp an freiheitlicher Stelle keine Gedanken machen. Mhm.
Wohin sind denn diese ganzen Wählerinnen und Wähler eigentlich gegangen, die da verloren gegangen sind?
Naja, ein sehr, sehr großer Teil ist eben zur ÖVP gegangen, aber das haben wir schon vorher gewusst. Mhm. Also das ist ja ist auch, Sie verzeihen, heute bin ich ein bisschen kritisch gegenüber den Medien, aber ich wurde immer gefragt im Vorfeld schon von der Wahl, wo gehen denn die jetzt dann hin? Da habe ich gesagt, die sind schon gegangen. Also die Ergebnisse, wenn man sich jetzt die Umfragen vor der Wahl ansieht, sind ziemlich genau so geendet, wie jetzt oder sind genau das Ergebnis gemündet, das wir angenommen haben. Das heißt, die Wähler und Wählerinnen sind schon gewandert. Ein ganz großer Teil ist natürlich zur ÖVP gegangen, aber ein großer Teil ist natürlich auch ins Nichtwählerlager gegangen. Das ist übrigens das Einzige, das ist ganz spannend, wo wir was anderes angenommen haben, nämlich, dass die Wahlbeteiligung doch nicht in Richtung 70 gegangen ist und doch niedriger war. Das war auf Basis der Umfragen das Einzige, was uns wirklich erstaunt hat jetzt im Nachhinein. Und das ist aber ein Signal dafür, dass viele, viele Freiheitliche eben ins Nichtwählerlager gegangen sind. Das heißt, zum Beispiel für die ÖVP, da gibt es noch Wähler und Wählerinnen zu holen, aber natürlich auch für die Sozialdemokraten. Also 62%, es kommt immer der Vergleich, eine Millionenstadt im europaweiten oder weltweiten Vergleich ist 62% auch nicht schlecht. Stimmt, aber in Österreich sind wir einfach andere Wahlbeteiligungen gewöhnt und dementsprechend sind dort einige blaue Wähler hingegangen.
Aber für die SPÖ ist es eigentlich zurzeit nicht wirklich möglich, ehemalige FPÖ zu kriegen.
Nein, das sehe ich wieder mal ganz anders. Aber,
das war nur eine Frage.
Nein, ist ausgezeichnet. die hat aber schon so etwas Unterschwelliges gehabt. Aber ich habe jetzt auch im Zuge der Wien-Wahl so gehört, das ist kein so großer Wahlerfolg für die Sozialdemokraten, weil sie nur so und so viele Stimmen von den Freiheitlichen geholt haben. Ja, das ist ja ganz logisch. Die Sozialdemokratie, der Michael Ludwig, ist links der Mitte positioniert. Die ÖVP war ganz klar rechts, also oder rechts der Mitte positioniert. Und es gingen ja Teile auch zur Sozialdemokratie, aber eben jene, die auf ganz stark auf soziale Sicherheit fokussiert haben. Und ich kann nicht, da kennen sich diese Kommentatoren, die das sagen, kennen sich einfach kampagnetechnisch nicht aus. Weil ich kann nicht in einem Wahlkampf, in dem ich links positioniere, rechts fischen. Dann zerreißt es mich. Also, wie gesagt, wir positionieren uns so, wie wir sind. In einem zweiten Schritt kann jetzt die Sozialdemokratie darüber nachdenken, wie sie jenen Wählern, die möglicherweise ins Nichtwählerlager gegangen sind, ein Angebot macht. Und dieses Angebot wird bei diesen Wählern auch nur über die Migrationsschiene laufen. Weil wir eine gestützte Fragestellung gemacht haben und die hat gelautet, ich habe mir überlegt, die Sozialdemokratie zu wählen, aber beim Thema Integration und Migration verschließt die SPÖ die Augen. Und da gibt es eine große Zustimmung. Das heißt, bei diesem Thema kann man bei diesen Gruppen punkten. Jetzt ist es so, ich kann es nicht so machen wie die ÖVP, weil dann wäre ich unglaubwürdig. Aber das heißt nicht, dass sich eine Sozialdemokratie diesem Thema nicht annehmen kann. Nur sie muss es auf ihre eigene Art und Weise machen. Sie muss aber trotz alledem diesen Wählergruppen signalisieren, wir haben euch verstanden. Wir sehen eure Probleme, wir sehen eure Sicht der Dinge. Wir werden das auch bei unseren Konzepten einfließen lassen. Aber wir haben möglicherweise andere Konzepte als die ÖVP. Und dann wird man punkten können. Also das ist nicht in Stein gemeißelt, dass diese Wähler nicht gewinnbar sind. Nur das Thema gar nicht annehmen geht nicht. Also muss es annehmen. Mir hat einmal ein Landeshauptmann gesagt, in einem Gespräch, das ist schon sehr, sehr lange her, da ging es auch damals um das Thema Integration und Migration, und der hat gesagt, hoch zu, ich bin der Landeshauptmann, ich nehme jedes Thema. Und insofern sollte sich auch Michael Ludwig auf seine Art und Weise verhalten.
Jetzt hätte ich abschließend noch eine Frage, die natürlich auch mit Wien zu tun hat. Sie haben letzte Woche für Profil abgefragt, wie die Wienerinnen und Wiener, die eigentlich die aktuelle Corona-Lage einsehen. Da unterscheiden sie sich ziemlich zu anderen Bundesländern, haben sie herausgefunden. Und da tut sich schon ein bisschen in eine Herbstdepression auf, könnte man sagen. Eine leichte.
Nein, also ich sehe es nicht so tragisch. Die Fragestellung hat gelautet, wie ist Ihr Bundesland durch die Corona-Krise gekommen? Viererskala von sehr gut, eher gut, eher schlecht, sehr schlecht. Wir haben jetzt, wenn man die beiden Positiv- und Negativpole zusammenfasst, eine ziemliche 50-50-Positionierung in Wien. In den Bundesländern ist es anders, da ist es eher zwei Drittel positiv zu ein Drittel negativ. Aber der große Teil derer, die sagen negativ, sind nicht auf der ganz Negativseite, das wäre ein echtes Problem für die Stadt Wien, sondern sie sind auf der eher schlecht Position. Und eine eher schlecht Position heißt, naja, es könnte schon besser sein, ist auch ein bisschen, das könnte man vielleicht die wienerische Mentalität einfließen lassen, sagen, naja, man raunzt halt gern. Aber grundsätzlich, man merkt schon, es ist nicht alles Gold, was glänzt, und Peter Hacker ist ein versierter Kommunikator, aber irgendwann musste er auch eingestehen, ja, ein paar Dinge funktionieren nicht so, wie wir uns das möglicherweise vorgestellt haben, aber deshalb stocken wir jetzt auf. Also Herbstdepression, nein, aber eine herbstliche Verstimmung möglicherweise. Wir werden sehen, wie sich die Geschichte einfach weiterentwickelt.
Herr Haig, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch, es ist mir ein Vergnügen.
Bis zum nächsten Mal.